Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister, ihr im Gottesdienstraum und auch online, jetzt oder später. Und nicht jetzt oder nie. Die erste Folie, wie ich jetzt sehe, da haben wir den Titel Der Heilige Geist, Teil 18, die Wortgaben für unsere Zeit. Der Titel sollte eigentlich die Dienstgaben und Aufbaugaben. Das wird man online entsprechend ändern. Die anderen Folien haben den richtigen Titel. Bevor wir weiterfahren mit unserer Botschaftsserie, will ich kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, dass wir durch deinen Heiligen Geist immer besser begreifen und verstehen können, damit wir auch in deinem Wort entsprechend wandeln und dir Freude machen. Hilf uns, hilf mir, lieber Vater, dass ich heute deine Worte, deinen Ratschluss bei dem heutigen Thema so klar, verständlich rüberbringen kann, dass wir alle davon profitieren und ein Stück weiterkommen. Amen. Also wir sind in der Kategorie C, die Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben mehrere Kapitel gehabt, Kapitel 15, Ausdruck des göttlichen Handels durch den Leib Christi, dann Wortgaben unserer Zeit, dann Kraftgaben für die Anfangszeit der Gemeinde, Wortgaben, das ist das Wort Gottes, was wir jetzt vor uns haben, der Kanon, der mit der Offenbarung des Johannes abgeschlossen ist. Dann haben wir die Kraftgaben für die Anfangszeit der Gemeinde, das sind übernatürliche Zeichen und Wunder. Das haben wir letzten Sonntag behandelt und heute haben wir die Dienst- und Aufbaugaben und nächsten Sonntag Anwendung der Gaben im Leib Christi. Die Dienst- und Aufbaugaben gliedern wir wie folgt auf: Einleitung, Gaben zum Aufbau, nicht zu Selbstdarstellung. Wenn jemand eine Gabe von uns hat und jeder hat von uns eine Gabe, ist für den Aufbau des gesamten Leibes und nicht, damit der ein oder andere sagt, ja, schau mal, was ich kann. Der letzte Brief unter den 21 Briefen des Neuen Testaments, die Dienstgaben in Epheser 4,11, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Kapitel. Das werden wir auch ausführlich behandeln, sehr wichtig. Und das darf nicht missverstanden werden, denn die Aufbaugaben, Werkzeuge zur gegenseitigen Erbauung, der Leib als lebendiger Organismus, wir sind keine tote Organisation, die aus irgendwelchen Paragraphen und Gesetzen besteht, sondern der Leib Christi als ein Organismus, lebendiger Organismus, Einheit durch durch Vielfalt. Und dann Ermutigung zur Entfaltung. Jeder ist berufen und begabt. Der Bau des Hauses Gottes durch lebendige Steine. Gaben zum Aufbau, nicht zur Selbstdarstellung. Der Heilige Geist gibt seiner Gemeinde Gaben. Nicht zum Selbstzweck, nicht zur Selbstdarstellung, nicht zur Auszeichnung Einzelner, sondern zur Zurüstung der Heiligen und zum Aufbau des Leibes Christi. Zurüstung der Heiligen. Jeder Einzelne von uns, heute haben wir vorhin bei dem Lobpreis gehört von Clara, was wir für einen Auftrag haben oder später haben werden, dass die gesamte Schöpfung Gottes zu verwalten, für uns ist unvorstellbar. Der eine oder andere von uns ist schon mit dem, was er jetzt verwalten muss, soll, überfordert. Wie sollen wir die gesamte Schöpfung verwalten? Aber das ist unser Auftrag, das ist, was Gott uns übertragen wird. Und deshalb brauchen wir diese Zurüstung. Wir müssen uns jetzt bewähren, unseren Charakter entwickeln, damit wir Stück für Stück dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Und zum Aufbau des Leibes Christi. Also jeder muss an sich arbeiten, aber nicht nur, weil der Leib Christi wird nicht aus einem einzigen bestehen, sondern aus allen Gliedern. Und deshalb sind wir aufgerufen, im Wort Gottes aufeinander Acht zu geben und einander aufzuerbauen. 1. Korinther 12, 7 heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Andere Übersetzung, zur Auferbauung des gesamten Leibes. Die Gaben des Heiligen Geistes sind immer für die Erbauung des Leibes des Christus. Wir lesen die nächsten Verse zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelingen. Das ist eine Daueraufgabe. Es ist sehr wichtig, dass jeder für sich auch Gottes Wort studiert und forscht und lernt und sein Leben mit dem Wort Gottes vergleicht, selbst betet, Buße tut und so weiter. Aber das ist kein Ersatz für die Gemeinschaft der Heiligen und kein Ersatz, dass jeder seine Gabe für den Leib Christi einsetzt. Sonst handeln wir gegen das Gebot Gottes. Zu vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Das ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist genauso aktuell wie in den letzten 2000 Jahren. Und es ist klar, wenn einer unmündig ist, das heißt, er kennt das Wort Gottes nicht oder er kennt das Wort Gottes und lebt nicht danach, ist im Endeffekt unmündig und wird von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen, weil er kein Fundament, keine Basis hat. Und wenn er das mal gewusst hat und nicht danach lebt, verdrängt er das auch, sodass er empfänglich ist für viele Irrlehren, hinter denen immer der Satan steckt. Das Ziel dieser Gaben ist geistliches Wachstum der ganzen Gemeinde, bis sie in Christus erwachsen ist, in Einheit, Erkenntnis und Reife. Natürlich sind viele Dienste auch sehr wichtig. Diese materielle Art, zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter und so fort. Wir haben Geschwister, die sich um die Ordnung in der Gemeinde, um die Reinigung, um das Essen, um die Organisation und so weiter kümmern. Das ist alles sehr wichtig. Und es ist genauso, jeder Dienst ist ein Dienst Gottes. Aber das Allerwichtigste natürlich, die geistliche Auferbauung des ganzen Leibes, die Reife des ganzen Leibes. Es bringt gar nichts, wenn wir eine wunderbare Dienstorganisation haben, wenn alles wie am Schnürchen funktioniert, Essen wird bestens geliefert, Organisation bestens, Geld ist ausreichend da, da können wir nicht nur 3-Gang-Menü, sondern 7-Gang-Menü auftischen jeden Sonntag. Aber wenn das geistliche Wachstum nicht da ist, ist alles umsonst. Deshalb ist es wichtig, dass wir geistlich wachsen und jeder in die Mündigkeit hineinkommt. Es handelt sich also um ein kollektives Ziel, nicht nur individuelles Wachstum. Bis wir alle, schreibt der Apostel Paulus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und es ist wichtig, dass wir die Einheit im Glauben haben, ansonsten würden wir auf viele Verführer hören. Und die Verführer dieser Welt seit 2000 Jahren haben sehr unterschiedliche Meinungen. Es gab in den letzten 2000 Jahren und auch vor 2000 Jahren viele falsche Propheten, viele falsche Apostel, viele falsche Evangelisten, viele falsche Lehrer, die Unterschiedliches verkündigt haben, in sich Widersprechendes. Einer widerspricht dem anderen, einer erklärt den anderen für einen falschen Apostel. Sie bekriegen sich bis zu Gewaltanwendung. Und die einen hören auf den und die anderen hören auf den und die Dritten hören auf den Dritten. Und dann ist die Einheit des Glaubens eine reine Theorie, die existiert nicht. Sie existiert nur, wenn wir ausschließlich auf das Wort Gottes hören, und zwar so fundiert, dass wir den Teufel oder dem Teufel widerstehen, wenn er uns durch das Wort Gottes verführen will, wie er immer wieder versucht hat, insbesondere bei dem Herrn Jesus Christus. Er versuchte ihn durch das Wort Gottes. Aber weil der Herr Jesus so fundiert war in dem Wort Gottes, konnte er auch dem Teufel und seiner Versuchung widerstehen. Die vollkommene Mannesreife des gesamten Leibes Christi ist das große Ziel. Dafür sind die Gaben zur Zurüstung der Heiligen und zur Erbauung des Leibes notwendig. Um zur Mannesreife des Leibes Christi zu gelangen, hat Gott uns heute bereits das vollkommene Wort gegeben. Und da wird man auch uns ein bisschen darauf konzentrieren, das vollkommene Wort, weil wenn wir der Meinung sind, dass das Wort noch nicht vollkommen ist, dann öffnen wir Tür und Tor für die falschen Apostel und Propheten und Lehrer. Wie sollen wir dann wissen, wenn wir sagen, ja, das ist frisches Manna, gerade vom Himmel gekommen, das findest du in dem Wort hier nicht. Dann haben wir keine Chance mehr. Können wir zupacken. Können wir heimgehen. Weil da ist die Einheit des Glaubens ein Märchen. Dieses Wort ist die Grundlage, auf der die Gemeinde erbaut ist. Also das Wort Gottes, was wir haben, ist die Grundlage, ist das Fundament, wobei der Herr Jesus der Eckstein ist. Und da wird man nachher sehen, das Fundament besteht aus den Aposteln. Da sehen wir auch, das sind die 12 Apostel. Das sind nicht 27 oder unendlich oder unbegrenzt. Das sehen wir auch im Buch der Offenbarung. Das sind die 12 Apostel. Das sind die Apostel des Herrn Jesus Christus. Und der Begriff Apostel oder der Begriff Prophet oder der Begriff Evangelist sind biblisch belegt. Da kann jemand sagen, ja, Apostel heißt gesandt. Jetzt schickt man einen Mitarbeiter irgendwo hin und nennt man ihn Apostel. Das ist geistlich falsch. Das ist Gesandter, auch wenn man sagt, ja, Apostille müssen wir bestätigen lassen. Also Apostel ist belegt. Wir haben nur 12 Apostel. Die finden wir durchgehend bis zum Buch der Offenbarung. Das ist das Fundament der Gemeinde. Und einen Eckstein, nur einen Eckstein. Das ist der Herr Jesus Christus. Ein anderer Christus haben wir nicht zwei Ecksteine oder fünf Ecksteine, einen einzigen Eckstein. Und genauso die Propheten, die gab es früher, die haben etwas von Gott empfangen, was die Menschen nicht kannten, und sie haben das den Menschen verkündigt. Und heute haben wir auch diese Situation nicht, dass jemand sagt, ja, das findest du im Wort Gottes nicht, das ist was Neues. Und ähnlich auch mit dem Evangelisten, da wird man drauf eingehen. Diese Erkenntnis ist fundamental, wenn wir am geistlichen Aufbau des Leibes Christi mitwirken wollen. Damit beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt. Die vollkommene Mannesreife bedeutet geistliche Mündigkeit, nicht mehr geistlich kindlich oder wankelmütig, tiefe Erkenntnis, nicht nur Wissen über, sondern Beziehung zum Sohn Gottes, Einheit im Glauben, gleiche Ausrichtung im Leib Christi. Das ist immer sehr wichtig und wird auch in der Schrift sehr oft betont, die Einheit des Glaubens, weil wenn die Glieder am Leib unterschiedliche Richtungen einschlagen, dann wird der Leib zerrissen. Oder gehören sie nicht zum gleichen Leib? Also ich habe es noch nie gesehen, dass die eine Hand irgendwo nach Hamburg fährt und die andere Hand nach Mailand. Das funktioniert ja nicht. Und wenn die eine Hand in eine andere Richtung zieht, dann muss das Gehirn, das Haupt, die Marschrichtung geben. Christusähnlichkeit, Charakter und Gesinnung bei, wie beim Herrn Jesus, Festigkeit im Wandel, Unterscheidungskraft gegenüber falscher Lehre. Es ist das Ziel, dass wir als Glieder des himmlischen Leibes Christi gemeinsam in dieses Maß der Reife hineinwachsen, jeder an seinem Platz, in seiner Funktion durch den Heiligen Geist gewirkt. Jetzt kommen wir zu dem letzten Brief unter den 21 Briefen des Neuen Testaments. Der Brief, der Judasbrief, ist der letzte 21 apostolischen Briefe, werden als apostolische Briefe bezeichnet. Der Judasbrief ist in seiner Substanz eine eindringliche Warnung vor falschen Lehrern, verdeckten Verführern und damit auch vor solchen, die sich fälschlich als geistliche Autoritäten gegeben. Judas Brief beinhaltet keine neue Lehre mehr. Er macht den Schluss unter der Lehre, Schlussstrich unter der Lehre und warnt zugleich vor den Verführungen, die damals schon im Gange waren und auch später zunehmen werden. Das schließt auch selbsternannte Apostel, Propheten und Evangelisten mit ein. In Judas 3 und 4 lesen wir, dass der Glaube ein für alle Mal überliefert, keine weitere Offenbarung mehr nötig. Judas 3 und 4 lesen wir, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ein für alle Mal. So wie das Opferwerk Jesu. Ein für alle Mal. Jesus wird für niemanden ein zweites Mal sterben. Es haben sich, gleich im gleichen Atemzug lesen wir weiter, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, also heimlich eingeschlichen. Man merkt es nicht. Und das war schon zu dem Zeitpunkt bereits geschehen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und Herrn Jesus Christus, verleugnen. Wie verleugnet man Gott als einzigen Herrscher und den Herrn Jesus Christus, indem sie ein anderes Gottesbild und ein anderes Jesusbild predigen? Wo der Apostel Paulus selber sagt, das ist nicht der Jesus, den ich gepredigt habe, den wir gepredigt haben. Wir sehen im Judasbrief, dass der Glaube zu diesem Zeitpunkt ein für alle Mal verkündigt war. Der Judasbrief warnt deutlich vor Menschen, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben. Vor solchen Menschen warnten auch der Herr Jesus und seine Apostel. Matthäus 7,15 sagte Herr Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Es gibt schon immer und heute ganz besonders aktiv Institutionen, die Menschen gegen Gebühr, versteht sich, zu Aposteln und Propheten ausbilden, auch mit Zertifikat. Die können sich bei anderen Gemeinden bewerben als Apostel. Da hat es schließlich Gott Apostel und Propheten der Gemeinde gegeben und da ist so einer, den kannst du nehmen. Aber wir haben nur 12 Apostel. Man kann nicht neue Apostel ausbilden, neue Propheten ausbilden. Offenbarung 2,2 sagte Herr Jesus, du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Wir sehen also, auch vor 2000 Jahren, der Herr Jesus Christus warnte in dem Bericht von Matthäus und hier bei der letzten Offenbarung an Johannes warnt nochmal davor und pranget das auch an. Apostel Paulus in 2. Korinther 11, 13 sagt, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Die Warnung, die ist so intensiv in der Schrift durchgehend, deshalb wird das immer wieder wiederholt von dem Herrn Jesus Christus und seinen Aposteln. Als erstes, was der Herr Jesus Christus geantwortet hat, wann kommst du wieder? Und dann sagt er, hütet euch vor der Verführung. Das ist eigentlich das Zeichen der Endzeit, die Verführung. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel Christi verkleiden. Wir müssen hier immer, wenn wir das Wort verkleiden, wissen, die sagen nicht, wir sind falsche Apostel. Wir sagen nicht, wir sind Diener des Satans. Wir sagen, ich bin ein Apostel. Ich predige das Wort Gottes. Sonst können sie die Menschen nicht täuschen und verführen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Engel des Lichts ist der Herr Jesus. Ich bin der Jesus. Es ist also nichts Großes, wenn auch seine Diener sich als Diener der Gerechtigkeit verkleiden. Schon zur Zeit des Judasbriefes war dieses Problem akut, also noch vor Abschluss des Neuen Testamentes durch die Offenbarung des Johannes. Heute, wo das vollkommene, abgeschlossene Wort Gottes vorliegt, das lesen wir in 1. Korinther 13, 10, über das Vollkommene. Es wird oft diskutiert, ja, das ist nicht das vollkommene Wort Gottes, aber das ist ja ein anderes Thema. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass das Wort, was uns vorher, heute vorliegt, ist vollkommen. Fehlt nichts. Da brauchen wir keine neuen Offenbarungen, die uns jetzt erzählen, die waren jetzt im Himmel und jetzt sind sie gestern gerade gekommen um 21 Uhr und heute sehen sie uns und erzählen das. Das ist ganz entscheidend, dass wir sagen, das ist das vollkommene Wort Gottes. Da fehlt nichts mehr, so wie der Judas in seinem Brief auch gesagt hat. Wer sich dennoch dafür ausgibt, also gibt es keinen Raum und auch keinen Bedarf mehr für neue Apostel, Propheten oder Evangelisten. Wer sich dennoch dafür ausgibt, ist ein Verführer oder ein Verführer. Viele sind verführt natürlich, lassen sich zu einem Apostel nennen, ausbilden und geben sie als Apostel aus. Die sind verführt und die wissen gar nicht, dass sie verführt sind. Es gibt aber auch Verführer, aktive Diener des Satans, die sich als Oberapostel, es gibt natürlich einen Oberapostel, gibt es auch heute, der Unterapostel ausbildet. Das ist ja wie bei der Armee irgendwie, Obergeneral, Zweistände, General Reinhold kennt sich als Mitglied oder als Soldat der Luftwaffe sehr gut aus. Ehemaliger. Wer sich dennoch dafür ausgibt, ist ein Verführer oder ein Verführer. Liebe Geschwister, wenn wir das vollkommene Wort Gottes nicht längst hätten, wären wir in den letzten 2000 Jahren von unzähligen, selbsternannten, sich widersprechenden Aposteln und Propheten überrannt worden. Also, das Wort Gottes, was wir in Händen haben, ist vollkommen. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Genau das strebt der Satan an. Er will die Menschen durch Kürzungen oder Zusätze zum Wort Gottes in die Irre führen. Dafür hat er seine Propheten und Apostel gesandt. Er hat natürlich seine Propheten und seine Apostel, die falsch sind natürlich. Aber er hat sie und bewirkt auch Zeichen und Wunder. So wie das vorher normal war, wenn einer sich bestätigen lassen will, als Apostel oder als Prophet, der macht Zeichen und Wunder. Und der Satan schickt seine Apostel und bestätigt das auch durch Zeichen und Wunder. Sehen wir auch beim Pharao, wo Mose einen Stein wirft und er wird zu Schlange, Stock und wird zur Stange. Und so gesagt auch der Pharao zu seinen Zauberern, machen das Gleiche und dann wird es auch zur Schlange. Also wir sehen auch, der Satan kann auch Zeichen und Wunder bewirken. Und das wird, wissen wir alle, am Ende zum Gericht werden viele auftreten und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder bewirkt, Dämonen ausgetrieben? Da sagt der Herr Jesus, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Sie haben durch die Macht des Satans Zeichen und Wunder bewirkt. Frage: Ist die Offenbarung des Johannes nicht eine Ergänzung des Evangeliums des Christus, wenn Judas sagt, jetzt ist Schluss, ist alles geliefert? Ja, da kam aber später die Offenbarung des Johannes. Das ist eine berechtigte Frage. Wenn wir es studieren, müssen wir uns die Frage stellen. Ja, was ist damit? 10, 20 Jahre später ist die Offenbarung des Johannes gewesen. Nein, das ist keine Ergänzung des Evangeliums des Christus. Die Offenbarung des Johannes ist keine späte Ergänzung der apostolischen Lehre, sondern der abschließende Teil derselben einmaligen Offenbarung, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Zuerst durch den Apostel Paulus und später durch die anderen Apostel. Sie zeigt zum einen den geistlichen Zustand der Gemeinden, wir kennen die sieben Sendschreiben, an die sie gerichtet ist, zum anderen den apostolischen Ausblick auf den Verlauf und die Vollendung der Heilsgeschichte und die Zukunft der ganzen Schöpfung. Wenn wir über den Leib Christi, über den Christus etwas verstehen wollen und gründlich verstehen wollen, müssen wir zu den Apostelbriefen zurück. Wenn wir das kennen, dann verstehen wir, was dort die Gemeinde tut, wenn sie da und dort erwähnt wird in der Offenbarung. Dort gibt es keine Lehre über die Gemeinde Jesu Christi. Wir finden nirgendwo, von Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel. In Bezug auf die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, wie sie in den 21 Briefen des Neuen Testaments dargelegt ist, enthält sie, also die Offenbarung, jedoch keine neuen Offenbarungen über das Geheimnis des Christus oder Evangelium des Christus. Sie gehört wesensmäßig zu dem ein für alle Mal überlieferten Glauben des Evangeliums des Christus. Nach der Offenbarung ist der Kanon der Lehre Gottes für die Gemeinde abgeschlossen. Daher gibt es keine weiteren neuen Offenbarungen, keine modernen Apostel, Propheten oder neuen Wahrheiten. Wir haben hier vor etlichen Jahren einen selbsternannten Propheten, der hat lange ausgeharrt bei uns, bis er aufgegeben hat, dass wir ihn nicht als Propheten anerkennen, hat immer neue Geschichten erzählt. Er hat versucht, natürlich auch die Geschwister zu verführen. Das war für den einen oder anderen interessant, was er erzählt, was er im Himmel gesehen hat und gezeichnet und gemalt. Das war so weit, dass sie gesagt haben, lass ihn doch mal reden, das ist doch viel interessanter, als was ihr sagt. Das kennen wir doch aus der Bibel, das ist doch neu. Da war natürlich schon der Gipfel. Das Wort Gottes war nicht mehr interessant, sondern was die Geschichten, was er im Himmel gesehen hat und wie die Häuser und die Wohnungen ausgesehen haben und wie die Menschen ausgesehen haben, das war viel interessanter. Und das ist, was Judas auch oder die ganzen Apostel und der Herr Jesus davor warnen. Die haben sich in die Gemeinde hineingeschlichen, um die Menschen zu verführen. Und die Unmündigen fallen drauf ein. Und die Ältesten, wenn sie auch unmündig sind, dann lassen das zu und dann ist die Gemeinde komplett im Eimer. Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt Epheser 4, 11, Dienstgaben. Wir lesen hier 4, 11 und 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben, also der Gemeinde, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Es ist sehr, sehr wichtig für die Erbauung des Leibes Christi, dass diese fünf Gruppen der Gemeinde gegeben wurden. Diese Aufzählung umfasst Gaben, die der Herr Jesus Christus seiner Gemeinde gegeben hat, zur Gründung, Zurüstung und Erbauung. Daher ist entscheidend, oder dabei ist entscheidend zu erkennen, welche dieser Gaben zeitlich begrenzt waren und welche bleibend für die gesamte Haushaltung der Gnade Gottes bestimmt sind. Zuerst fangen wir an mit den Aposteln. Ich habe vorhin gesagt, Apostel ist definiert im Wort Gottes. Da kann nicht jeder, der irgendwas erzählt, sich Apostel nennen. Sie haben sogar den Apostel Paulus gesagt, du bist kein richtiger Apostel. Also das Wort Apostel ist so wichtig, da kann man nicht so einfach verwässern, dass jeder jetzt sagt, ja, Reinhold oder Johannes hat mich geschickt und ich soll euch das erzählen, ich bin jetzt ein Apostel. Sogar der Apostel Johannes hat gekämpft und gesagt, ich bin ein richtiger Apostel. Ich bin der Gesandte Jesu Christi direkt. Also nicht jeder, der jetzt erzählt, ja, ich erzähle euch was von dem anderen, jetzt bin ich ein Apostel. Die Apostel, die von Herrn gegeben wurden, da müssen wir immer überlegen, der Herr Jesus hat das gegeben. Und nicht der Sergio oder der Alfred oder der Gunti. Der Herr Jesus hat der Gemeinde das gegeben. Und die sind begrenzt, die Apostel, die 12 Apostel Jesu Christi. Waren Männer mit einem einzigartigen Pionierauftrag zur Begründung des Leibes Christi. Sie legten das Fundament und wurden vom Herrn persönlich berufen und bevollmächtigt. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Apostel gesagt haben, ja, wir sind eigentlich 12, einer ist verloren gegangen, wir haben sie in Münze geschmissen und haben gesagt, ja, Kopf oder Zahl. Und wenn Kopf, dann nehmen wir den, und wenn der Zahl, nehmen wir den, und haben sie einen 12. Apostel berufen. Das ist natürlich schmal. Der wahre Apostel war, der 12. ist der Apostel Paulus. Warum? Er ist direkt von dem Herrn Jesus Christus gesandt. Mit einem außergewöhnlichen, einmaligen Auftrag in der Schöpfungsgeschichte oder überhaupt für die gesamte Welt. Sie legten das Fundament und wurden vom Herrn persönlich berufen und bevollmächtigt. Epheser 2, 20. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also hier schreibt der Apostel Paulus, wie die Gemeinde auferbaut ist, Apostel und Propheten, die der Herr Jesus Christus der Gemeinde zu Beginn gegeben hat. Ja, jetzt sind die 12 gestorben, jetzt brauchen wir nur jetzt 12 Apostel. Nein, da haben wir mehrere Fundamente. Die Gemeinde hat nur ein Fundament, besteht aus 12 Aposteln und ein Eckstein. Sonst hätten wir jetzt vielleicht 195.000 Apostel und 370.000 Propheten, was weiß ich. Das widerspricht der Schrift komplett. Da müssen wir aufpassen. Offenbarung 21, 14. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Stadt ist Gemeinde. Und auf ihnen waren die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Ah ja, Apostel des Lammes, nicht Apostel von Sven. Apostel, die Apostel sind die Apostel des Lammes, Apostel des Herrn Jesus. Ihr Dienst war notwendig, solange das vollkommene, abgeschlossene Wort Gottes noch nicht vorhanden war. Zu dem Zeitpunkt war das vollkommene Wort noch nicht vorhanden. Heute ist das Fundament gelegt, das Wort Gottes vollendet und daher sind keine Apostel mehr notwendig. Und wie wir gelesen haben, wir sind auf diesen 12 Apostel auferbaut. Auf nicht 13, nicht 14, geschweige von Hunderttausenden. Jeder, der sich heute als Apostel ausgibt, handelt entgegen der Schrift. Wenn jemand hier zu uns wieder reinkommt und sagt, ja, ich bin Apostel, wir waren auch in der Anfangsphase mit einem Oberapostel. Und ja, heute würde man sagen, wir haben dich lieb, du kannst hier kommen und wir studieren zusammen, ob jetzt neue Apostel gibt. Und wenn er dabei bleibt, dass er Apostel ist, muss man ihm sagen, du bist ein falscher Apostel und ein Verführter. Wenn nicht selber Verführter, Verführer. Jetzt kommen wir zu den Propheten. Auch die Propheten im Neuen Testament hatten eine besondere Aufgabe in der Anfangszeit der Gemeinde, bevor das vollständige Wort Gottes vorlag. Sie dienten zur unmittelbaren Weitergabe göttlicher Erkenntnis, weil das geschriebene Neue Testament noch nicht abgeschlossen war. Mit dem Kommen des Vollkommenen, das Wort Vollkommenen lesen wir in 1. Korinther 13,10, dem vollständig offenbarten Wort Gottes wurde auch dieser Dienst beendet. Das ist immer sehr wichtig, dass wir sagen, das Wort Gottes, was wir haben, ist vollkommen. Oh, es fehlt noch ein bisschen. Hat jemand Lust, heute vielleicht eine Tour oder einen Sprint Richtung Himmel zu machen, uns vielleicht die neuen Informationen geben? Das ist kein Nachrichtensender hier, wo wir jeden Tag neue Nachrichten bekommen. Das Wort ist vollkommen. Und wenn jemand sagt, ja, heute 14 Uhr bin ich im Himmel, warte ab, ich bringe euch was. Und was ich erzähle, ist kein Märchen, das wird praktiziert seit 2000 Jahren. Deshalb müssen wir aufpassen, stopp, du brauchst nicht sagen, wenn, sagst du uns, was in der Schrift steht und nicht, was du angeblich im Himmel gesehen oder gehört hast. Jetzt kommen wir zu den Evangelisten. Es gab natürlich auch Evangelisten in der Schrift, werden auch als Evangelisten bezeichnet. Evangelisten wirken ergänzend zu den Aposteln und Propheten und Hirten und Lehrern. Ihre Hauptaufgabe ist die Verkündigung der rettenden Botschaft, durch die Menschen zum Glauben kommen und durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft werden. Doch wie wir wissen, ist das Wort Gottes inzwischen in alle Welt hinausgegangen. Kolosser 1, 23 lesen wir, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, auch zu dem Zeitpunkt bereits verkündigt, in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Die Funktion des Evangelisten, natürlich Evangelist, das ist auch genauso wie Prophet und Apostel. Wir sagen den Menschen im Auftrag des Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Aber das ist die Aufgabe von jedem, das ist keine bestimmte Gruppe. Und auch das prophetische Wort weiterzugeben, das prophetische Wort, was wir haben, wenn wir das weiter sagen, heißt man nicht automatisch das Prophet. Ja, ich bin ein Prophet. Warum? Weil ich das prophetische Wort sage. Oder die Weissagung. Das bin ich jetzt ein Weissager. Nein, wenn ich die Weisheit Gottes verkünde, das ist die Aufgabe von jedem einzelnen Glied am Leib Christi. Und wenn du heute am Arbeitsplatz oder in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis das Wort Gottes weitergibst, dann heißt nicht, ich bin jetzt ein Evangelist. Das ist die Aufgabe auch von jedem von uns. Zeugnis für Gott zu sein, durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Denken. Das ist keine bestimmte, ich bin ein Evangelist, warum? Ja, weil ich heute meinen Kollegen von Wort Gottes erzählt habe. Die sind belegte Begriffe und die können wir nicht so einfach verwässern. Die Funktion des Evangelisten als spezielle Dienstgabe mit Wundern und Zeichen war deshalb an die Anfangszeit gebunden. Und die wurden natürlich die wahren Evangelisten und Propheten und Apostel waren vorhanden natürlich, waren wichtig und wurden auch durch Zeichen und Wunder bestätigt. Und der Oberapostel, Oberprophet und Oberevangelist war der Herr Jesus. Und genauso und wurde sein Wirken durch Zeichen und Wunder bestätigt. Obwohl Zeichen und Wunder gar niemanden zum Glauben bringen. Wir sehen natürlich in der Jerusalemer Gemeinde am Anfang, wie an einem Tag 3000 Leute dazugekommen sind. Zeichen und Wunder, die sind alle gegangen. Und jeden Tag immer mehr und immer mehr. Aber wir sehen, das hat nichts geholfen. Weil Zeichen und Wunder einen oberflächlichen Glauben bewirken, der schnell wieder weg ist. Später, wo kein Zeichen und Wunder mehr gab, Da ist kaum jemand noch zum Glauben gekommen. Wir haben auch hier Leute gehabt, Gruppe, ja, ihr müsst hier mehr Zeichen und Wunder haben, da kommen mehr Leute. Ich sage, ja, wir sind jetzt nicht auf der Suche nach mehr Leuten. Jeder gibt einen Tipp, wie man mehr Leute, Megachurch gründen kann. Ich habe letzten Freitag von einem gehört, bei einem Besuch, ja, ihr müsst nicht immer so die Leute traktieren und immer so tief in die Lehre. Macht das ein bisschen freundlicher, dass die Leute sich freuen und Spaß haben und so. Dann werden die Leute kommen. Na, zur Bespaßung war der Herr Jesus Christus nicht gekommen. Also ich sage, ich bin gekommen, damit dadurch wird auch der Sohn gegen den Vater sein und die Schwester gegen die Mutter und so weiter und so fort. Ich bin gekommen, um zu trennen und nicht zu vereinen. Das Wort Gottes ist schärfer als zweischneidiges Schwert. Das ist, scheidet Geist und Seele und offenbart die Gedanken des Menschen. Trennt sofort Weizen vom Spreu. Und auf einmal ist die Trennung da. Natürlich ist die Einheit im Glauben da, aber das Wort Gottes trennt den Glauben vom Unglauben. Die Funktion des Evangelisten als spezielle Dienstgabe mit Wundern und Zeichen war deshalb an die Anfangszeit gebunden. Heute ist jeder Gläubige aufgerufen, das Evangelium des Christus weiterzugeben, ohne sich auf eine besondere Gabe zu berufen. Wir können das Evangelium des Christus nicht verschweigen, nur weil die Menschen das ablehnen oder nicht verstehen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen das zu sagen und ob sie von dem Herrn Jesus was wissen wollen, ob Gott sie zu Herrn Jesus ziehen wird oder nicht, das ist nicht unsere Hand. Aber deshalb sind wir jetzt nicht auf einmal Evangelisten mit besonderer Gabe unterwegs. Hirten, das sind die Ältesten. Und die Oberhirte ist der Herr Jesus. Die Hirten sind wichtig, dass die Herde nicht zerstreut wird. Und als der Herr Jesus am letzten Tag auf dem Ölberg war, nachdem er das letzte Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er ihnen gesagt, dieses Mal würde ich nicht mehr mit euch einnehmen, bis ich wiederkomme. Und dann zitiert er einen Vers aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ich werde den Hirten schlagen, und die Herde wird sich zerstreuen. Und das ist auch passiert. Und dann sagt ihm der Apostel Petrus, der Jünger seiner Zeit, Herr, auch wenn alle weglaufen werden, ich werde zu dir stehen. Und dann wissen wir, dass er ihn sehr, sehr schnell dreimal hintereinander geleugnet hat. Also, wir wissen selber, eine Herde ohne Hirten geht es nicht. Und deshalb war es wichtig, auch, wir sehen das auch in allen 21 Briefen, dass überall Älteste in der Gemeinde gab. Und was die Aufgabe der Ältesten sind, haben wir sehr oft behandelt, aber das ist eine bleibende Aufgabe. Der Apostel Paulus hat an Timotheus geschrieben, setze Älteste ein, und wie gesagt, setze Propheten ein, setze irgendwelche Apostel ein. Und Älteste, Plural. Der Dienst der Hirten ist ein bleibender und nötiger Dienst in der Gemeinde. Sie nähren, schützen und leiten die Herde Gottes mit dem bereits geoffenbarten Wort. Ihre Verantwortung ist lokal gebunden und bleibt bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus bestehen. Im Gegensatz zu den Aposteln, Propheten, Evangelisten, die zu Beginn der Gemeinde, ihre Aufgabe und ihre Verantwortung war nicht lokal, sondern global. Wir lesen in der Abschiedsrede des Paulus an die Ältesten von Ephesus Folgendes. Das war in der Apostelgeschichte 20, 27 bis 38. Und das hilft uns nochmal zu verstehen, was die Ältesten dort in Ephesus gemacht haben und gehört haben von dem Herrn, von dem Apostel Paulus, als er sich verabschiedet hat. Denn ich habe nichts verschwiegen, redet mit den Ältesten, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also es ist auch wichtig, dass die Herde als erstes Acht auf sich selbst haben muss. Oder die Hirten. Weil wenn sie verkehrten Weg gehen, dann ziehen sie die ganze Herde mit. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Solange er da war, war es einigermaßen okay. Und am Ende sagt er, das ist eingetreten, wovor ich gewarnt habe. Alle haben ihn verlassen. Bis auf ganz, ganz, ganz wenige Personen. Denn ich habe nichts verschwiegen, das haben wir gelesen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Eigentlich grausam, wenn man sowas liest. Ja, das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen. In der Folie davor lesen wir hier bei seiner Abschiedsrede, ich habe euch den vollkommenen Ratschluss Gottes verkündet. Zu dem Zeitpunkt gab es nichts mehr. Vollkommenen Ratschluss Gottes. Und davor gewarnt vor ihr Lehrern. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleider habe ich von niemand begehrt. Der hat nicht für Geld gepredigt, hat auch kein Geld genommen. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In aller Regel hat er nicht nur sich selbst versorgt durch seine eigene Arbeit, einen neuen Beruf gelernt als Zeltmacher, offensichtlich in Arabien. Er war kein Zeltmacher, er war ein Philosoph, er war ein Gelehrter, ein besonderer Gelehrter. Was hat er mit Zeltmacherei zu tun? Aber das hat er gelernt, damit er sich selbst ernähren kann und sogar andere mit. Für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt habe. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten, gerichtet an die Ältesten, die meinen vielleicht da und dort, sie müssen nicht mehr arbeiten, sind Älteste, und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glücklicher als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hat, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden, und sie geleiteten ihn zum Schiff. So eine emotionale Szene und trotzdem sind sie weggekommen später. Da würde man denken, die werden ihr Leben dafür geben, für das Wort der Wahrheit, was sie gehört haben. Ersten Petrus 5, 1 bis 4 lesen wir, schreibt der Apostel Petrus, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Wenn du von dem Geld abhängig bist, dann musst du es machen. Dann kannst du sagen, ich mache es freiwillig. Dann kriegst du keine Kohle. Nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ein Kranz, da haben wir schon eine Botschaft, glaube ich, von Reinhold bekommen über die verschiedenen Kränze, die wir empfangen werden. Aber jeder wird einen Kranz empfangen. Warum? Weil jeder von uns ein König ist. Die Elli wird auch einen besonderen Kranz empfangen. Sitzt da als Königin, Königstochter. Jetzt kommen wir zu den Lehrern. Die Lehrer erklären das Wort Gottes, wie es nun vollständig in den Schriften vorliegt, in Klarheit und in Treue. Sie dienen dazu, die Gläubigen zu festigen und vor jeder Verführung zu bewahren. Ihr Dienst ist unersetzlich für das Wachstum der Gemeinde im Glauben. 2. Timotheus 2,2 Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also hier sehen wir, das ist nicht begrenzt auf die Ältesten. Die Ältesten müssen lehren können. Es geht nicht anders. Aber die sehen wir hier, dass die Lehrer nicht unbedingt Älteste sind. Es ist auch Menschen, die fähig sind zu lehren, können und sollen auch die Möglichkeit haben, andere zu lehren. Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt Aufbauwerkzeuge der gegenseitigen Auferbauung. 1. Petrus, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprecher Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit durch Ewigkeit. Amen. Beispiele für Aufbaugaben, Ermutigung, das baut die Gemeinde auf, Trost, Zuspruch, Stärkung in schweren Zeiten, dienen, praktische Hilfe, Organisation, Versorgung, leiten, geistliche Leitung, Überblick, Verwaltung, geben, materielle und immaterielle Mittel, Barmherzigkeit, gelebte Liebe in konkreten Beistand und Hilfe. Jeder von uns ist auf die Hilfe der anderen Geschwister angewiesen, in der einen oder anderen Form. Und wenn er auf die Hilfe der Geschwister nicht angewiesen ist, dann gehört er nicht zum Leib Christi. Wenn er meint, er ist so stark und nicht auf die Hilfe angewiesen ist, dann gehört er nicht zum Leib Christi. Weil es gibt kein Glied an einem Leib, das nicht die Hilfe des ganzen Leibes oder der anderen Glieder braucht. Weisheit und Erkenntnis, geistlich fundierte Einsicht für Entscheidungen. Diese Gaben bauen den Leib von innen her auf, geben Orientierung, bringen Trost und Stabilität und sind unscheinbar nach außen, aber kostbar vor Gott. Diese Aufbaugaben, man sagt, ja, hat einer den anderen getröstet, das ist ja nicht so spektakulär, aber sind so kostbar vor Gott. Der Leib als lebendiger Organismus, Einheit durch Vielfalt. 1. Korinther 12, vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem Leib, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, so auch der Christus. Kein Glied kann sich über das andere erheben oder sich selbst als überflüssig betrachten. Auch die Aufbaugaben, die oft im Verborgenen wirken, sind unverzichtbar. Wir haben einige Beispiele genannt, die sind alle unverzichtbar. Die Gemeinde lebt nicht von der Kanzel allein, sondern durch das Wirken jedes Einzelnen in seiner Gabe. Ermutigung und Entfaltung, jeder ist berufen und jeder ist begabt. Niemand ist nutzlos im Leib Christi. Jeder hat eine Funktion, eine Aufgabe, eine Gabe. Mindestens, in der Regel viel mehr als eine. Auch du, in 1. Korinther 12, 7 heißt es ausdrücklich, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jedem. Epheser 2, 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat auch für dich und für mich einen Platz, eine Aufgabe, eine Gabe, ein Werk. Reinhold sagt das oft. Niemand kann hier sitzen und sagen, ich gehöre zum Leib Christi, aber ich habe nichts zu tun. Der muss ja komplett verführt sein. Und soll schnellstens, wenn er wirklich zum Leib Christi gehört, schauen, dass er seine Funktion erfüllt. Seine Gabe erkennt und seine Funktion erfüllt. Natürlich, wenn ein Glied krank ist, wird es getragen. Aber Gott hat durch sein Wort, durch sein Leib die Fähigkeit gegeben, dass jedes Glied geheilt wird. Der Bau des Hauses Gottes durch lebendige Steine. Die Gemeinde, wir haben gelesen, die Grundsteine, 12 Grundsteine sind die Apostel, die Lehre der Apostel. Eckstein ist der Herr Jesus und wir sind die Steine im Hause Gottes. Wir sind die lebendigen Steine. Das ist alles symbolisch natürlich. Die 12 Apostel sind keine Steine und der Jesus Christus ist auch kein Stein und wir sind auch keine Steine, aber lebendige Steine. Die Gemeinde ist ein geistliches Haus, ein Leib, ein Bau Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Sie wird gebaut nicht durch Programme oder Strategien, sondern durch das Wirken des Geistes in und durch seine Gaben. 1. Petrus 2, 4 und 5. Da ihr zu dem gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Wenn er von dem einen Stein redet, ist immer der Eckstein, immer der Herr Jesus Christus. Zu dem einen Stein seid ihr gekommen. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Aufruf an jeden von uns, entdecke deine Gabe, diene treu dort, wo Gott dich hingestellt hat und eingefügt hat, suche nicht Größe, sondern Frucht, sei ein Werkzeug in der Hand Gottes durch den Heiligen Geist in Christus zur Erbauung des Leibes. Und zum Schluss lesen wir die zwei Verse von Römer 12. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Amen. So, wir verabschieden uns auch im Netz und wünschen Gottes Segen, Gottes Kraft, Gottes Frieden und bis zum nächsten Sonntag. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.